Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag mit dem Thema Barnabas, ein Mann des Trostes und der Ermutigung. Für alle, die über Livestream zugeschaltet sind, die können unterhalb des Bildes rechts unten anklicken und über den Link das Skript für heute Morgen downloaden. Es geht um Barnabas, eine Person im Neuen Testament, die an ganz verschiedenen Stellen erwähnt wird, und zwar 28 Mal kommt der Name Barnabas vor. Das erste Mal in Apostelgeschichte 4, ich lese die Verse 36 bis 37. Und man bedenke, Apostelgeschichte 2, da haben wir den Pfingsttag. Die Gemeinde entstand durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Kapitel 2, 3, 4, 5, 6, 7 beschreiben das erste Jahr der Christenheit, nämlich 32 bis 33 nach Christus. Und dieses Jahr endet mit der Steinigung des Stephanus. Nun, wir sind also innerhalb dieses Jahres und lesen Apostelgeschichte 4, 36. Josef aber, der von den Aposteln auch Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprier von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Die erste Erwähnung, aber bereits einige wichtige Dinge werden hier mitgeteilt, die uns helfen, seine Person kennenzulernen. Er hieß Josef, aber er bekam einen Zweitnamen. Die Apostel haben ihm diesen Namen gegeben, auf Aramäisch Barnaba. Und wenn man das auf Griechisch ausspricht, das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben, dann sagt man eben nicht Barnaba, sondern Barnabas. Warum? Im Griechischen empfindet man ein S am Ende des Namens als männlich. Und das lässt uns verstehen, warum auf Griechisch sagt man nicht Mose, sondern Moses. Nicht Jeremia, sondern Jeremias. Nicht Jesaja, sondern Jesajas. Das S zeigt an, das ist ein Männername. Und hier haben wir die griechische Form Barnabas, die griechische Aussprache. Aber wie ich auf dem Skript vermerkt habe, ist es eigentlich ein aramäischer Name. Bar heißt Sohn auf Aramäisch, auf Hebräisch Ben. Bar und Naba heißt Prophetie. Weissagung. Nun, erstaunt es vielleicht, Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, übersetzt mit Sohn des Trostes. Wie kann man Weissagung mit Trost übersetzen? Ganz einfach. In 1. Korinther 14 wird definiert, was Weissagung bedeutet. 1. Korinther 14, Vers 3. Da spricht der Apostel über zwei Gaben. Eine Gabe, die unter Umständen einen Nutzen bringt, nämlich wenn Leute da sind, die die Fremdsprache verstehen, Sprachen reden. Und eine Gabe, die immer nützlich ist, Weissagung. Und da erklärt er in 1. Korinther 14, Vers 3, wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Und ich muss erklären, das Wort Weissagung oder Prophetie auf Griechisch, beziehungsweise hier das Verb Weissagen, lautet Prophetoio. Pro heißt heraus und auch voraus. Phetoio, sagen. Also Weissagen bedeutet Voraussagen. Und in diesem Sinn wird im Neuen Testament das benutzt für Neuoffenbarung, wenn Gott neue Dinge mitteilt. Und wir sehen in Epheser 2, Vers 20, dass die Gemeinde auf die Grundlage gebaut worden ist von den Aposteln und Propheten. Das sind die Propheten des Neuen Testaments, die spezielle Offenbarungen bekommen haben. Aber es ist nun ganz wichtig, mit dem Abschluss der Apostelzeit kam auch der Abschluss dieses Dienstes. In Offenbarung 22 wird uns nämlich erklärt, in dem Buch der Prophetie, in dem Buch der Weissagung, dass das Neue Testament abschließt. Offenbarung 22, Vers 18. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Also hier wird ganz klar gesagt, wer meint, er müsse noch prophetische Neuoffenbarungen bringen, nach der Offenbarung, nach dem Neuen Testament, der ist auf dem Irrweg. Der Jesus kündigt zwar an, dass es viele Propheten geben wird in der Endzeit. In Matthäus 24, Verse 11 und 24 sagt er, in der Endzeit, in der Zeit, wenn das jüdische Volk wieder heimkehrt ins Land der Väter, das ist die Endzeit, da werden viele Propheten aufstehen. Aber er sagt falsche Propheten. Und sie werden viele verführen. Also für unsere Zeit müssen wir erwarten, dass es ganz viele gibt weltweit, die sagen, ich kann weissagen, ich kann prophezeien. Aber das ist vorbei. Epheser 2, Vers 20 sagt, die Gemeinde ist auf die Grundlage der Apostel und Propheten aufgebaut. Und ein Fundament macht man bekanntlich nicht mehr oben am Dach, sondern nur unten. Und es ist so, dass aber das Neue Testament Weissagung auch in einem zweiten Sinn verwendet. Nicht nur als prophetoio, voraussagen, sondern auch als heraussagen. Etwas Verborgenes kommt ans Licht. Schauen wir in 1. Korinther 14, und zwar in Vers 24, aber des Zusammenhangs wegen schon ab Vers 22. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Also die Sprachenrede, das Beherrschen von Fremdsprachen, ohne sie gelernt zu haben, war eine Gabe, die Gott speziell gab im Blick auf die ungläubigen Menschen, die in ihren Sprachen erreicht werden sollten, wie wir das in Apostelgeschichte 2 sehen. Darum sagt er hier nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkommt und alle in Sprachen reden, es kommen aber Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so auf sein Angesicht fallen, wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Hier ist es überraschend. Zuerst sagt der Apostel, die Gabe der Sprachenrede ist für die Ungläubigen. Aber jetzt sagt er, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt und es kommen Ungläubige in die Gemeinde und es wird da in Sprachen gesprochen, dann werden die Ungläubigen sagen, die sind ja verrückt. Wie bitte? Es ist ja für sie, für die Ungläubigen. Ja, natürlich, wenn sie die Sprache verstehen. Nicht wahr? In Apostelgeschichte 2 an Pfingsten, da waren ganz viele Juden da mit Auslandhintergrund aus drei Kontinenten, Europa, Asien und Afrika. Das wird dort so aufgezählt. Und die haben diese Sprachen der Jünger verstanden, wenn die zum Beispiel Elamitisch, Arabisch und so weiter sprachen. Und das war überzeugend. Aber in Korinth haben wir eine andere Situation. Wenn jemand da in der Gemeinde plötzlich Elamitisch oder Arabisch spricht und kein Ungläubiges da, der Elamitisch spricht, der also aus Persien kam oder aus Arabien und Arabisch verstand, der musste sagen, die sind verrückt. Und zwar, muss ich vorstellen, einer spricht Elamitisch und dann alle hören zu und der Ungläubige tippt den Nachbarn an. Was sagt er? Ja, und die anderen? Was? Da spricht einer, niemand versteht und die finden das alle toll. Sind die durchgedreht? Und er, der Ungläubige, versteht auch nichts. Ja, das ist die Situation von Korinth. Dann verstehen sie es nicht. Und für sie galt natürlich 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Das ist die Situation nicht von Jerusalem, Apostelgeschichte 2, sondern die Situation von Korinth. Niemand versteht es. Gott versteht es. Aber das nützt gar nichts. Und darum sagt der Apostel, diese Gabe ist für die Ungläubigen, natürlich nur, wenn sie es verstehen. Und wenn die Situation so ist wie in Korinth, wo dann die Ungläubigen das auch nicht verstehen, dann bringt es gar nichts. Aber Weissagung ist eigentlich speziell für die Gläubigen, aber nützt auch für die Ungläubigen. Und darum wird gesagt, Vers 24, wenn aber alle Weissagen, und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so auf sein Angesicht fallen, wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Also Weissagung bringt das, was versteckt im Herzen ist, ans Licht. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Das bedeutet also, wer da in der Gemeinde weissagt, der redet und erklärt das Wort Gottes, die Bibel, aber durch den Heiligen Geist so aktuell geleitet, dass es genau den verborgenen Bedürfnissen der Zuhörer entspricht. Das ist Weissagung. Und das hat nicht aufgehört mit der Zeit der Apostel. Das hat Gott gewirkt durch alle Jahrhunderte bis heute. Und das wird grundsätzlich eben so umschrieben in 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wenn man also das Wort treffend weitergibt, im Sinn von Sprüche 15, Vers 23, schlagen wir kurz auf. Sprüche 15, Vers 23, ein Mann hat Freude an der Antwort seines Mundes und ein Wort zu seiner Zeit, wie gut. Das treffende Wort im richtigen Moment gesagt. Das ist so eindrücklich. Und darum sagt 1. Korinther 14, Ungläubige werden merken, Gott ist wirklich da in der Gemeinde. Denn das Wort wird so verkündigt, dass es genau dem entspricht, was die Bedürfnisse ausmacht. Und dann weiter aus Sprüche 25. Und dort Vers 11. Sprüche 25, Vers 11. Goldene Äpfel in silbernen Prunkgeräten. So ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Nicht wunderbar, dieses Bild. Goldene Äpfel. Und die in einem Gefäß aus wunderbar reinem Silber. So ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Und nun, Barnabas war genau dadurch geprägt. Er ließ sich leiten durch den Heiligen Geist und hatte immer wieder das Wort zur richtigen Zeit. Aber die Apostel haben gemerkt, was Barnabas besonders kennzeichnet, ist, dass er Leute tröstet. Nicht wahr? Weissagung bedeutet Erbauung. Also man hätte auch übersetzen können, Sohn der Erbauung, Barnaba. Oder Sohn der Ermahnung. Aber was bei Barnabas deutlich hervorstach, war, er konnte Leute, die traurig waren, trösten. Und darum übersetzt Lukas Barnaba mit Sohn des Trostes. Und nicht nur einfach Sohn der Weissagung. Also die Übersetzung ist perfekt. Ein Mann, der trösten kann. Und darum der Titel unseres Themas, Barnabas, ein Mann des Trostes und der Ermutigung. Und so ist Gott. In 2. Korinther 1 schreibt der Apostel Paulus, ich lese dort ab Vers 3, 2. Korinther 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Gott wird hier genannt, das ist einer dieser Hunderten von Namen Gottes in der Bibel, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Und Barnabas widerstrahlte ganz besonders diese Herrlichkeit Gottes. Noch ein Vers. Wie Gott ist, Jesaja 63. Jesaja 63, Vers 9. In all ihrer Bedrängnis war er, es geht um Gott, war er bedrängt. Und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie erlöst. Und er hob sie empor und trug sie alle Tage der Urzeit. Hier wird von Gott gesagt, dass er sich mit der Not der Erlösten so eins macht, dass er die Bedrängnis der Gläubigen als seine eigene Bedrängnis empfindet. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Und das macht uns klar, Barnabas war ein Mann, der sich in andere hineinfühlen konnte, der den Schmerz, die Trauer von anderen empfinden konnte als sein eigener Schmerz. Und darum war er ein Sohn des Trostes. Die Apostel haben erkannt, in diesem Mann steckt ein besonderes Potenzial. Und darum bekam er diesen Zunamen Barnabas. Weiter wird hier gesagt, er war ein Levit. Das heißt, er war also ein Israelit, nicht aus dem Stamm Juda, sondern aus dem Stamm Levi. Aus dem Stamm, der auserwählt war, aus allen 12 Stämmen, um zu dienen, um Gott zu dienen, in der Stiftshütte und später im Tempel. Und wir werden sehen, auch das passt zu Barnabas, der zum Glauben gekommen war an den Messias Jesus. Und er gehörte eben auch zu dieser Gemeinde, die an Pfingsten entstanden ist, Apostelgeschichte 2. Und wir sehen, auch da war er genau das im übertragenen Sinn, was der Levit war für Israel. Das war er für die Gemeinde. Jemand, der diente so, dass die Anbetung und der Dienst für Gott gefördert werden konnte. Und weiter wird noch erklärt, er war ein Zyprier von Geburt. Damit gehörte er zu den Juden, die man nannte Hellenisten. Im Gegensatz zu den Hebräern. Nicht wahr? In diesem ersten Jahr der Gemeinde gab es an einem Punkt große Schwierigkeiten, Streit. Ich lese aus Apostelgeschichte 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Es gab ein Problem bei der Verteilung der Nahrung, und zwar wurden eben die Hebräer anders behandelt als die Hellenisten. Wer sind die Hebräer? Wer sind die Hellenisten? Alles sind Juden, Israeliten. Aber die Hebräer, das waren die, die im Land geboren waren und die Hebräisch beherrschten als Muttersprache. Die Hellenisten, Hellen, das heißt ja eigentlich Griechenland, ja? Also der Teil des Wortes. Hellenisten sind also solche aus der griechischen Kultur. So nannte man die Juden aus dem Ausland. Man bedenke, im Oströmischen Reich war nicht Lateinisch die erste Sprache, sondern Griechisch. Ja? Und darum nannte man die Römer, die aus dem östlichen Teil kamen, nannte man Griechen. Ich war, vielleicht hat man schon gestaunt, warum steht im Römerbrief, das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Warum steht da Griechen? Das war der Ausdruck für die, die römisches Bürgerrecht hatten, aber im Osten des Landes, des Reiches lebten und Griechisch als Muttersprache hatten, nicht Lateinisch. Ja, also die Hellenisten waren Juden, die Griechisch sprachen und die im Ausland aufgewachsen sind. Und die waren anders als die Hebräer. Die Hebräer waren viel strenger erzogen im Judentum, und zwar so, dass sie von Anfang an lernten, keinen Umgang zu haben mit Nichtjuden. Nur das Allernötigste. Sie zum Beispiel auch nicht nach Hause einladen. Denn das war, sagten die Rabbiner, ein Problem. Wenn man eben zu irgendeinem Heiden auf Besuch geht, garantiert werden die Essen bringen und etwas zu essen bringen, und dann kann man als Jude nicht essen, weil das alles nicht koscher ist. Und darum haben die Rabbiner gesagt, man soll nicht auf Besuch gehen zu Nichtjuden. Jetzt versteht man auch in der späteren Geschichte, in der Apostelgeschichte 10 und 11, wo Petrus schließlich in das Haus gegangen ist von Cornelius, dem römischen Hauptmann. Da wurde er später angegriffen und man sagte ihm, du bist zu Unbeschnittenen nach Hause gegangen und hast mit ihnen gegessen. Wieso wussten die, dass er gegessen hat? Ja, wenn er schon gegangen ist, ist ja klar, dann setzen die Essen vor, dann hat man auch gegessen. Hast du nicht koscher gegessen? Das war also unakzeptabel. Aber der Herr hatte dort Petrus, der eben ein Hebräer war, ein Jude, der im Land aufgewachsen war, aber der gelernt hatte, zu Heiden geht man nicht nach Hause. Da sehen wir in der Apostelgeschichte 10 und 11, das war ein Riesenproblem für Petrus, sich zu überwinden, schließlich doch in das Haus von Cornelius nach Caesarea zu gehen. Aber die Hellenisten hatten viel weniger Berührungsängste. Eben weil die im Ausland mitten unter den Heiden aufgewachsen waren. Und darum waren die einfach anders. Und jetzt verstehen wir dieses Problem da in Apostelgeschichte 6, Vers 1, entstand zwar eben in Verbindung mit den Witwen, die da nicht richtig bedient wurden, aber warum ausgerechnet die Hebräer, die hatten das Problem und die Hellenisten nicht? Eben, das waren zwei Gruppen, die automatisch und sehr schnell Konflikte bekamen, weil die ganz anders gelebt und erzogen worden waren. Und nun erfahren wir also, Barnabas war ein Jude, also Jude im Sinn von, das ist der Oberbegriff für alle, die zum Volk Israel gehörten. Man kann auch sagen Israelite, aus dem Stamm Levi, aber eben aufgewachsen im Ausland und daher hatte er einen einfacheren Zugang zu Nichtjuden. Das sage ich jetzt, weil das später im Verlauf unseres Studiums wird das noch ganz wichtig werden. Darum diese Bemerkung, ein Zyprier von Geburt, ist sehr wichtig. Und dass gerade gesagt wird, Zypern ist auch wichtig, denn später werden wir sehen, wird Barnabas mit Paulus auf die erste Missionsreise gehen. Wo gingen sie hin? Ja, wir können kurz aufschlagen. Apostelgeschichte 13, dort beginnt ja die erste Missionsreise von Barnabas und Paulus. Und da lesen wir in Kapitel 13, Vers 4, sie nun ausgesandt von dem Heiligen Geist gingen hinab nach Seleucia. Und von dort segelten sie nach Zypern. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Also, die gingen geradeswegs nach Zypern. Auf die Insel, woher Barnabas kam. Dieser Ort lag ihm ganz besonders am Herzen. Und wohin ging Barnabas auf seine zweite Missionsreise? Nun, die zweite Missionsreise des Barnabas war nicht mehr zusammen mit Paulus. Wir lesen in Apostelgeschichte 15, Vers 39, Paulus und Barnabas bekamen zusammen ein Problem. Und darum haben sie sich getrennt. 15, 39. Es entstand aber eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern absegelte. Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Er durchzog aber Syrien und Zilizien und befestigte die Gemeinden. Also wir sehen, Zypern lag diesem Mann ganz besonders am Herzen. Darum seine zweite Missionsreise, Zypern. Dann lernen wir aber noch etwas. Barnabas war ein Immobilienbesitzer. Im Land hatte er ein Grundstück. Und das verkaufte er. Und das Geld gab er der Gemeinde. Vollumfänglich. Das zeigt uns natürlich auch etwas über den Charakter dieses Mannes. Der war reich und er war bereit, seinen Besitz in diesem ersten Jahr der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Warum? Jetzt würde einer sagen, ja, ganz am Anfang waren die Christen, die Urchristen, Kommunisten. Die hatten alles gemeinsam. Falsch. Sie waren keine Kommunisten. Schauen wir uns mal an. Apostelgeschichte 4, 32. Also die Verse, gerade vor der ersten Erwähnung von Barnabas. Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Also eine wunderbare, perfekte Einheit der Erlösten in diesem ersten Jahr. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Nicht wahr? Hier wird nicht gesagt, die hatten kein Privateigentum mehr. Im Kommunismus hat man kein Privateigentum. Denn eine Grundlehre des Kommunismus ist, Eigentum ist Diebstahl. So habe ich das in meiner Jugend gelernt. Eigentum ist Diebstahl. Und das ist eine ungöttliche Lehre. Die Bibel schützt das Privateigentum. Gott will, dass wir Privateigentum haben. In den 10 Geboten ist das festgeschrieben, in dem Gebot, du sollst nicht stehlen, wird das Privateigentum geschützt. Aber hier sehen wir, nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre. Die hatten zwar Privateigentum, aber sie sagten, sie betonten nicht, das gehört mir. Sie waren eben freigebig. Und das hat sich dann so ausgewirkt. In Vers 33 lesen wir, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch nicht, es war keiner unter ihnen bedürftig. Denn so viele Besitzer von Feldern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Es wurde aber jedem ausgeteilt, wie einer irgend Bedarf hatte. Nun ist es hier sehr wichtig. Viele haben also ihre Immobilien verkauft. Aber das geschah in einem Prozess. Das war nicht so, am Anfang dieses Jahres, alle haben verkauft, Zentralkasse und Kommunismus. Nein, nach und nach. Und zwar ist es so, im Griechischen haben wir hier in Vers 34 einen Durativ. Also, sie verkauften vorzu. Das ist ein Verb, das drückt aus, eine Handlung, die sich fortsetzt, die sich wiederholt. Und brachten immer wieder den Erlös des Verkauften und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. In englischen Übersetzungen kann man das hier finden mit continuous time. Das ist etwas Tolles im Englischen, dass man eben das Fortlaufende sehr deutlich ausdrücken kann. Zum Beispiel, I was reading when the telephone rang. Das heißt, ich war am Lesen, als an einem bestimmten Punkt das Telefon läutete. Das dann, auf Griechisch würde man das aufschreiben mit einem Punktual und eben das fortlaufende Continuous Time, das würde man eben mit dem griechischen Durativ ausdrücken. Und so kann man das im Englischen sehr klar hervorbringen an dieser Stelle, dass das ein Prozess war. Wir haben gesehen, ja, jetzt braucht es wieder Geld, dann haben sie auch verkauft. Aber freiwillig. Und nicht, weil man gesagt hätte, alles gehört allen, niemand darf mehr Privateigentum haben. Und das wird übrigens klar, gerade nach dem Abschnitt mit Barnabas kommt die Geschichte in Apostelgeschichte 5 mit Ananias und Sapphira. Die haben auch ihre Immobilien verkauft und dann haben sie einen Teil vom Erlös der Gemeinde geschenkt. Aber das Problem war, sie haben so getan, wie wenn sie alles der Gemeinde geschenkt haben, um zu zeigen, wie toll sie waren. Aber sie waren eben nicht so toll. Nur, Petrus erklärt dort in Apostelgeschichte 5, sie hätten das nicht tun müssen, alles geben. Aber sie hätten niemals so tun dürfen, als hätten sie alles gegeben. Das war der Betrug. Und das bezahlten sie mit ihrem Leben. Also, es war nicht ein Gesetz, sondern der Heilige Geist hat diese Freimütigkeit in Herzen hineingelegt und einer davon war Barnabas. Und er war auch bereit, das zu geben. Und warum eigentlich? Nun, wir sehen in Kapitel 2, dass die Gemeinde jeden Tag zusammenkam. Jeden Tag. Ja, und was war da mit dem Handel auf dem Markt und mit der Arbeit auf dem Feld? Das hat ja darunter gelitten. Ja, natürlich. Ja, und was haben die gegessen? Ja, die haben zu essen bekommen, weil durch die Zentralkasse der Gemeinde wurde das Essen verteilt. Und so war das möglich. Alle konnten jeden Tag in die Gemeinde gehen. Wir hätten ein Problem. Wir müssen schon schauen, dass die Leute am Mittwoch kommen. Das ist eine Katastrophe. Die kommen nur am Sonntag. Und was sie nie gelernt haben, zum Beispiel, dass man sich am Mittwoch abwechseln kann. Da bleibt der Vater bei den Kindern und die Mutter geht. Und am nächsten Mittwoch geht eben Wechselmann, der andere geht, die andere geht. Und das funktioniert, das haben wir früher auch so gemacht. Aber wenn man das eben nicht gelernt hat, dann sagt man sich, das geht nicht, wir können nur am Sonntag kommen. Wenn überhaupt, wenn wir in die Ferien gehen, dann gehen wir gar nicht. Okay, aber die kamen zusammen jeden Tag. Und die Apostel haben sie unterwiesen. Das war also eine intensive Weiterführung im Wort Gottes. Und das sollte wichtig so sein, so. Nach einem Jahr kam die Steinigung des Stephanus, Apostelgeschichte 7, 8. Und dann entstand eine Verfolgung gegen die Gemeinde. Ich schlage kurz auf, Kapitel 7 am Schluss. Da stirbt Stephanus und Saulus willigt in diese Tötung mit ein. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 1 im nächsten Satz. Es entstand aber an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Gemeinde, die in Jerusalem war. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Nach einem Jahr war fertig. An Pfingsten kamen 3000 zum Glauben. Nach einiger Zeit, sagt die Apostelgeschichte, die Männer waren 5000. 3000, das waren Männer und Frauen. Dann wird von 5000 Männern gesprochen. Hochrechnung mit den Frauen, 10.000 Gläubige in der Gemeinde. Die kamen jeden Tag in der Säulenhalle Salomos im Tempel zusammen. Die Apostel haben sie unterwiesen. Und die wurden in einem Jahr so gründlich unterwiesen, dass die nach diesem Ereignis, Tötung, Ermordung des Stephanus, Zerstreuung der Gemeinde, die waren in der Lage, jetzt das Evangelium zu verkündigen und neue Gemeinden zu gründen. Das wussten die nicht, dass es so sein würde. Sie wussten nur, dass der Herr ein 4-Punkte-Programm für die Mission gegeben hatte auf dem Ölberg. Das ist der Berg gerade gegenüber vom Tempelberg und gerade die Mauer, die Ostmauer, das war der Ort, wo die Säulenhalle Salomos war, in der sie nach Kapitel 5 jeden Tag zusammenkamen. Also, der Herr hatte auf dem Ölberg den Missionsbefehl gegeben, Kapitel 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. In diesem ersten Jahr, bis zur Steinigung des Stephanus, da wurde nur Punkt 1 erfüllt. Meine Zeugen in Jerusalem. Und mit dieser Verfolgung wurden sie gezwungen, Punkt 2 und 3 zu erfüllen. Und wir haben gelesen, da gingen sie nach Judäa und nach Samaria, also in den Norden des Landes, von Jerusalem nach Norden. Heute wird man auf der Straße Nummer 60 dort hochfahren, durch das sogenannte besetzte Westjordanland, ja, bis nach Nablus, also Sichem mit Garizim und Ebal. Das ist die Hochburg der Samaritaner von Samaria. Ja, da gingen die weiter und waren nach einem Jahr noch Babys im Glauben. Die waren so gut gegründet, dass sie eben diese Arbeit tun konnten. Und wir lesen, dass sie eben überall das Evangelium verkündigt haben. Nochmals, Kapitel 8, Vers 4. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten oder evangelisierten das Wort. Wunderbar. Und das war alles möglich, weil die eben eine Zentralkasse hatten. Und das war nur in diesem ersten Jahr. Später in der Apostelgeschichte finden wir das nicht mehr. Wir werden das gleich noch sehen. Jeder hatte sein Privateigentum und es gab Unterschiede, es gab Reiche und es gab Arme. Aber im ersten Jahr merkte man das nicht, ob jemand arm war. Alle bekamen von der Gemeinde, sodass sie jeden Tag in die Gemeinde gehen konnten Und das war gewissermaßen die gemeindeinterne Bibelschule. Ich plädiere für gemeindeinterne Bibelschulen. Dann hat man das Problem nicht, da gehen junge Leute in eine Bibelschule dort und dorthin und dann kommen sie wieder in die Gemeinde zurück und dann sagen sie, übrigens, bisher haben wir das ganz falsch gesehen. Gott ist souverän. Und das haben wir schon immer gesagt. Ja, aber anders. Und dann kommt der Calvinismus in die Gemeinde rein. Und jetzt hat man Probleme. Ja, man kann die Leute nicht irgendwo hinschicken. Da sind die Probleme sind programmiert. Aber wenn man in der Gemeinde eben das Wort lehrt und die Gläubigen befestigt, dann ist das eigentlich genau das, was die Bibel uns zeigt, ab Apostelgeschichte 2. Da muss die Belehrung geschehen. Und später in Apostelgeschichte 19, als Paulus in Ephesus war, da wird gesagt, 2 Jahre lang hat er in der Schule des Tyrannus, hat er jeden Tag Unterricht gegeben. Das war die gemeindeinterne Bibelschule in Ephesus. Ja, also wir gehen zurück zu Barnabas und sehen, das war also ein Mann, der hing nicht am Besitz, sondern er hat gesehen in diesem ersten Jahr, das ist jetzt Gottes Wille. Später wäre die Notwendigkeit nicht unbedingt da gewesen, aber dort hat er gesehen, jetzt ist es dran. Und er war bereit, seinen Acker zu verkaufen, alles der Gemeinde zu geben. Ja, in 5 Minuten mache ich Pause. Jetzt gehen wir zur nächsten Stelle über Barnabas in Kapitel 9 der Apostelgeschichte. Wie gesagt, die Gemeinde wurde zerstreut. Sie gingen nach Judäa, Samaria, erfüllten den Missionsbefehl. Dann fügt Lukas in der Apostelgeschichte 3 Porträts von Bekehrungen ein. Und zwar in Kapitel 8, ab Vers 26, die Bekehrung eines Schwarzafrikaners. Der Äthiopier, Kämmerer der Kandaze, kommt aus Schwarzafrika nach Jerusalem, kauft dort eine Jesaja-Rolle, geht wieder zurück und auf dem Weg kommt er in Kontakt mit dem Evangelisten Philippus, und bekehrt sich. Und er geht dann mit Freuden nach Schwarzafrika zurück. In Kapitel 9, gleich im Anschluss, wird die Bekehrung von Saulus beschrieben, der zum Paulus wurde. Und in Kapitel 10 wird die Bekehrung des Hauptmanns Cornelius beschrieben. Und wenn man sich das gut überlegt, 3 Porträts, ein Afrikaner, ein Jude, ein Europäer aus Italien. Ja? Der Hauptmann gehörte zur italienischen Truppe. Ja, das sind eigentlich die 3 Söhne von Noah. Ich war Sem, Ham und Japhet. Juden sind Nachkommen von Sem. Semiten. Und Schwarzafrikaner stammen von Ham ab, und zwar über die Linie von Kusch. Kusch heißt schwarz. In 1. Mose 10 finden wir das alles. Also die Schwarzafrikaner kommen von Ham über Kusch. Und die Italiener, ja, die stammen ab von Japhet. Viele Nachkommen von Japhet gingen dann hinüber auf die Inseln des Mittelmeeres und auf das Festland nach Europa. Und so haben wir hier Porträts von 3 Söhnen. Sem, Ham und Japhet, allerdings nicht in der Reihenfolge. Sem wird zuerst genannt, warum? Er war nicht der Älteste. Er wird zuerst genannt, weil Gott über die Linie von Sem, das Volk Israel und schließlich den Messias kommen ließ, der Erlöser der Welt. Aber hier wird Ham zuerst erwähnt und das aus dem Grund. Sem bekam von Noah einen besonderen Segen und auch Japhet. Aber Ham bekam keinen. Im Gegensatz, sein Sohn Kanaan, übrigens nicht Kusch, Sein Sohn Kanaan wurde verflucht. Auf die Kanaaniter kam ein Fluch. Aber man muss also sagen, die Hamiten über Kusch, die hatten keinen Segen. Und ausgerechnet der wird als erster hier vorgestellt, wie er zum Glauben kam und unter den ewigen Segen Gottes gestellt wurde. Und dann kommt der Semit, Paulus, und dann der Japhetit, Cornelius. Um einfach klar zu machen, das Evangelium gilt allen Menschen. Also hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das Heil gilt allen Menschen. Es gibt keine Gruppe von Menschen, keine einzelnen Menschen, die von Gott von vornherein ausgeschlossen worden wären. Da sind wir wieder beim Problem Calvinismus. Wenn dich plötzlich junge Leute eben in die Gemeinde kommen und sagen, nein, Gott wollte nicht alle. Und dann sagt er, das geht gar nicht. Das Evangelium ist wirklich für alle. Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt geliebt. Und damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Das ist einfach so. Und das wird hier in der Apostelgeschichte so schön betont mit den drei Söhnen von Noah. Ja, und wenn wir dann weitergehen in Kapitel 11, nach diesen Porträts, geht es weiter mit Kapitel 8, Vers 4. Schauen wir, Apostelgeschichte 11, Vers 19. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war. Und dort fahren wir weiter in einer Viertelstunde.